Von A bis Z, der Podcast der Sonntagszeitung Z.
Hallo und willkommen zur zweiten Folge. Ich bin Redakteurin Martina Hofer und ich freue mich, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Bei mir hier Platz genommen hat die erfolgreichste Skirennläuferin Südtirols, Isolde Kostner aus Gröden. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Kostner, für unser Gespräch heute mussten Sie erstmal genau in Ihrem Terminkalender studieren. Womit ist der momentan gefüllt?
Ach, mit Arbeit, Termine für die Kinder oder sagen wir mal für den Kleinsten noch, der ist bald 8, weil die Größeren, die machen alles selber. Aber ja, und sonst habe ich auch noch so ein paar Verpflichtungen zu erledigen.
Zum Beispiel?
Ja, jetzt sage ich mal ab Freizeitverpflichtungen. Mittlerweile sind wir ziemlich am Ende der Saison, deswegen ist es ein bisschen gemütlich mit der Arbeit. Und dann ja, treffe ich mich halt öfters mit Freunden auch. Und vor allem nach meinem Knochenbruch heuer im Frühjahr beim Skifahren bin ich jetzt fleißig im Fitnessraum unterwegs. Und das will ich dann nicht auslassen.
Am 26. Oktober war ja der Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden. Verfolgen Sie das heute eigentlich noch, also diese Skirennen?
Ja, wenn es geht, verfolge ich die auf jeden Fall. Das ist Skifahren und die Skirennen, das sind alle noch ja, meine große Leidenschaft und Polygon. Und das ist vor allem am Anfang der Saison, so bis wir dann im Gastbetrieb mit der Saison beginnen. Das heißt, Sölden und heuer wird Obergurgl sein und Levi in Finnland und Lake Louise und Beaver Creek, selber folge ich allem voll Level. Es ist immer eine Zeit zu schauen und das gefällt mir einfach, so Rennen von Anfang bis zum Schluss zu schauen, mit Ruhe. Das kann ich nicht den ganzen Winter tun, deswegen, wenn es geht, mach du es.
Sie sind ja selbst die erfolgreichste Skirennläuferin Südtirols immer noch. Sie gewannen ja um die Jahrtausendwende 3 olympische Medaillen, wurden 2-mal Weltmeisterin. Und Sie haben auch hier zu Hause noch 2 Glaskugeln in der Abfahrtswertung stehen. Das ist aber alles jetzt nun fast über 20 Jahre her. Inwieweit reicht Ihr Bekanntheitsgrad immer noch?
Bei die, jetzt sagen wir mal, etwas ältere oder reifere Menschen eigentlich echt noch ziemlich Südtirol sowieso, italienweit auch. Und ich sehe gleich bei den Gästen im Haus, sind Schweiz, sind Österreich, sind Deutsche. Sehr viele können sich noch an meinen Namen erinnern. Ja, schlussendlich war ich 13 Jahre im Weltcup unterwegs. Und man sieht halt, wer das ein bisschen verfolgt hat, erinnert sich schon noch an meinen Namen.
Aber werden Sie so aktiv auch auf der Straße angesprochen? Vielleicht auch hier, wenn Sie durch Ihr Heimatdorf laufen?
Ja, ab und zu schon. Und manchmal muss ich echt sagen, kann ich es fast nicht glauben, dass mich Leute wiedererkennen, weil ja, mittlerweile sind es fast 20 Jahre her, wo ich aufgehört habe. Und logisch schaue ich halt nicht mehr gleich aus. Und dann bin ich vielleicht ungelegt, sommerlich ungelegt, vielleicht bin ich mit dem Mountainbike unterwegs oder auf dem Berg. Und echt noch, erkennen mich Leute ab und zu und halten mich un auf der Straße. Und ja, und oft sagen Leute, nein, wir haben sie von der Stimme erkannt. Nicht so vom Ausschauen, aber dann haben wir sie reden gehört, nein, dann haben wir sie gleich erkannt. Und anscheinend bleibt die Stimme gleicher, als wir es ausschauen.
Sie führen ja seit Ihrem aktiven Karriereende hier die Garnier-Residenz zur Reiser in Wolkenstein mit Ihrem Mann zusammen. Vor 2 Jahren haben Sie auch ein neues Luxuschalet in St. Ulrich eröffnet. Dort habe ich gelesen, auf der Website steht schon im ersten Satz Ihr Name. Buchen Menschen, weil Sie Gastgeberin sind?
Ja, manche schon. Ja, manche sagen schon, ja, sie haben unsere Garnier, so haben wir vor allem da im Garnier gewählt, weil sie einmal zu mir kommen wollten und mich kennenlernen wollten. Ja, ist immer noch, heutzutage allem noch. Und am allermeisten habe ich das gespürt, nachdem ich, sagen wir, 1-2 Jahre, nachdem ich L'Isola dei Famosi mitgemacht habe. Da sind echt viele Italiener gekommen, die wollten mich kennenlernen.
Aber gehen Sie mit Ihren Gästen dann auch zum Skifahren?
Ja, bin ich da im Garnier viele Jahre gegangen. Nachdem das dritte Kind geboren ist, eigentlich habe ich das jetzt die Jahre ausgelassen. Und im Chalet schon. Da sagen wir, werbe ich auch damit, dass ich einen Skitag mit ihnen verbringe. Und viele sind schon begeistert davon.
Ich habe mir das Chalet auf den Fotos angeschaut. Es ist wirklich Luxus pur und für mehrere tausend Euro in der Nacht gibt es auch einen Butler dazu. Wer steigt hier ab?
Ja, eigentlich haben wir eine ganz internationale Klientele. Kommen eigentlich, ja, ich will nicht sagen von überall her, weil zum Beispiel Asiaten und Araber habe ich vielleicht zufälligerweise auch noch nicht im Haus gehabt, aber viele Amerikaner, Südamerikaner, Russen, aber auch Europäer, Deutsche, Italiener, Spanier, ja.
Waren da auch schon berühmte Namen dabei, die Sie uns verraten dürfen?
Waren schon, aber ich will sie nicht verraten. Das haben die Gäste nicht gern. Und ja, manchmal, wie kann ich sagen, ist es irgendwie eine Ehre für mich, so berühmte, oft sind es große Unternehmer, so als Gäste bei mir im Haus begrüßen zu dürfen. Und ja, und man gibt halt alles, damit sie sich wohlfühlen.
Was sind so die kuriosesten, sage ich mal, Wünsche gewesen, die bisher an Sie herangetragen wurden als Gastgeberin?
Ja, zum Beispiel haben Gäste für eine Woche 7 E-Bikes bestellt und gezahlt. Und die ganze Woche ist kein einziger eine Sekunde auf ein E-Bike draufgestiegen. Oder zum Beispiel haben welche ein M3 die ganze Woche gebucht gehabt und vom Haus geparkt gehabt, aber nie eingestiegen. Und zum Heimfahren war ihnen das Auto zu schlecht und haben sich dann einen Urus her bestellt, also ein Lamborghini Urus. Ja, und den haben sie ihnen dann von Mittelitalien gebracht und mit dem sind sie dann, die haben einen weiten Weg nach Heim gehabt, heimgefahren und irgendwer ist dann das Auto wieder daheim anholen gegangen. Ja, das sagen wir, sind aber bei Weitem nicht die Masse. Es ist ganz, ganz interessant. Auch im Chalet sind sehr, sehr viele Leute, die total nicht anspruchsvoll sind. Ganz einfache Leute. Ich am meisten staune echt, wie große Unternehmen ganz, ganz, ganz einfache Frauen haben. Das hätte ich mir nie erwartet. Die allermeisten Frauen sind nicht geschminkt, wirklich ganz einfach umgelegt, wie ganz eine normale Frau bei mir da im Dorf umgelegt geht. Viele haben nicht einmal die Haare gefärbt. Und das hätte ich mir nie erwartet. Vor allem rede ich da von internationalen Gästen. In Italien, Kimmer 4, ist die Schönheit der Frau, auf der wird viel Wert gelegt. Aber im internationalen Milieu, sagen wir mal so, also was ich daheim gesehen habe, seien die Frauen ganz bodenständig und nicht, absolut nicht aufgetackelt. Und es ist ganz interessant, ich arbeite jetzt seit 18 Jahren in unseren 3 Sterne bei dem Breakfast und Wohnungen haben wir da und seit 2 Jahren mit, sagen wir mal, Klientel, jetzt sagen wir mal vom ökonomischen her höheren Level. Und bei Badegästen sind ungefähr oder eine große Masse, die nicht so anspruchsvoll sein, die lieb sein, die mit bald einmal zufrieden sein. Und in beiden Bereichen sein dann wieder ist ein kleiner Teil, der viel verlangt. Und das ist interessant. Ich habe mir allem gedacht, logisch, im höheren Bereich wird viel mehr verlangt. Es ist schon ein bisschen so, dass sie mehr zahlen und deswegen erwarten sie sich auch den besseren Service, das ist logisch. Aber man sieht von ihnen als Menschen, seien die begnügsam.
Verlangen die aber auch alle nach einem Butler?
Ja, eigentlich haben wir Chefkoch im Haus und Butler. Die allermeisten. Wenige fragen nach totaler Privacy und möchten den ganzen Tag nur allein im Chalet sein. Und zum Leiden von unserem Chefkoch, weil der leidet dann drunter, weil er nichts machen kann. Ja, aber die allermeisten nützen das schon aus. Die Küche, Chefkoch im Haus, Butler, der sie herumführt und ihnen alles organisiert. Ja, und bei vielen merkt man auch genau, die sind mit Personal im Haus privat daheim gewöhnt. denen macht es gar nicht aus, ob eine Person oder zwei oder auch die Putzfrau im Haus unterwegs ist oder so. Das merkt man genau, wenn Gäste mit Personal daheim gewohnt sind.
Sie sind ja auch viele Jahre im Weltcup unterwegs gewesen und auch heute noch auf vielen Events präsent, haben ein großes Netzwerk aufgebaut. Inwieweit kommt Ihnen das jetzt auch zugute? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Abendessen mit Fürst Albert in Sexton, wo Sie dabei waren.
Ja, natürlich, das gehört dazu. Wenn man einmal einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat, dann kommen Einladungen. Zum Beispiel mit Prinz Albert öfters bin ich zu einem Benefizrennen eben. Das hat er damals jedes Jahr organisiert. Natürlich nicht er persönlich, aber hat seine Organisatoren gehabt. Und da war ich jahrelang eingeladen. Und wenn es dann für die Kinder und so irgendwie gegangen ist, dann bin ich da dabei gewesen.
Aber laden Sie solche Gäste vielleicht auch zu sich ins Chalet ein?
Ich habe schon ein paar Influencer eingeladen ins Chalet. Aber
oder Skiathleten
oder so, noch nicht, aber das kann auch noch kommen. Ich bin ja erst, wir haben ja erst eher vor kurzem aufgetan und man hat ja auch nicht allem das Personal da und frei und so weiter. Aber ja, das nach und nach, sicherlich wird man das ab und zu machen, auf jeden Fall.
Mhm. Inwieweit sind Sie dort im Chalet auch persönlich präsent?
Also ich bin im Chalet immer bei den Ankünften der Gäste präsent und heiße sie willkommen. Dann lerne ich sie gleich kennen. Und sonst während des Aufenthalts bin ich ab und zu mal präsent, auch wenn sie Gäste nicht sehen. Aber einfach damit die so ein bisschen einfach alles unter Kontrolle haben. Und so, es passiert dann auch öfters, dass ich sehe, dass irgendetwas zu tun ist, auch wenn es irgendwo kurz etwas putzen ist, was noch nicht okay ist. Oder einmal hat der Chefkoch nicht Zeit, Rasen zu mähen, weil das tut er auch, dann tue ich gleich. Und ja, dann tue ich halt, was nötig ist, Hand anlegen.
Das heißt, Sie putzen dann auch mit?
Ja, so lange. Oder Fenster putzen oder du. Zu tun ist, was zu tun ist. Und man muss tun. Kann man nicht wählerisch sein.
Sie haben ja auch drei Söhne, der David, Gabriel und Philipp, gell? Die sind jetzt auch schon im Jugendalter. Helfen die auch zu Hause schon mit?
Also Gabriel, der David ist 18 und Gabriel ist 16. Der Philipp ist viel kleiner. Der zweite, der Gabriel, der hat seit jeher immer mitgeholfen. Der ist von klein auf. Der hat schon mit 5, 6 Jahren in der Waschkuchel hat er sich voll ausgekannt, hat er die Maschinen laufen lassen und Trockenmaschinen. Und das ist so sein Ding. Die anderen beiden weniger, die sind mehr im Freien interessiert, Gartenarbeit.
Skifahren?
Skifahren war nur der Größte. Der war ein passionierter Skifahrer von klein auf. Mittlerweile fährt er nur mehr freizeitmäßig und die anderen zwar auch freizeitmäßig.
Also gab es nie Ambitionen, dass einer der drei in die Fußstapfen der Mama tritt?
Doch, der Größere schon. Der hat, wie soll ich sagen, er hat sicher nie gedacht, dass er jetzt Weltmeister werden will. Aber er hat 2, 3 Jahre im Skiclub mittrainiert und das war schon seine Leidenschaft. Dann hat er aber die Lust dazu verloren. Seine Idee war, auch Hotelfachschule zu machen. Und da wusste er, nach der Mittelschule kann er sowieso nicht mehr weiterfahren und hat dann aufgehört.
Tut Ihnen das als Mama leid? Oder als ehemalige Skiathletin?
Nein, tut mir nicht leid, weil ich bei ihm gesehen habe, dass er nicht hart genug im Charakter ist. Das wäre für ihn sowieso irgendwann, wie er die Einstellung gehabt hat, zu hart gewesen. Auch wenn er aufgehört hat in der dritten Mittelschule, hat er auch gesagt, Mama, mein Leben besteht nur aus Training und Aufgabe, Schule und Rasten. Und ich will etwas anderes im Leben haben. Das hat er eben schon mit 13, 14 gesagt. Und dann, das passt ja. Jeder ist anders und da kann man da überhaupt keinen verpflichten oder irgendetwas drängen, Sport zu machen, weil es ist einfach zu hart. Und das will einer, das muss einer wollen. von sich aus.
Und was haben Ihre drei Jungs gesagt, beziehungsweise auch Ihr Ehemann, als Sie 2021 gesagt haben, ich bin da mal für 8 Wochen weg. Sie sind auf die Isola dei Famosi gezogen, also haben an der italienischen Reality-Show teilgenommen. Wie war da die Reaktion daheim am Küchentisch?
Nein, eigentlich die Einzige, die richtig gezweifelt hat, so, ob gehen oder nicht, war ich. Weil die zwei größeren Buben, die waren damals 12 und 14 oder 14, 16. Und na, die Mama, geh. Ohne Mama daheim ist natürlich feiner. Und mein Mann, der war ganz offen, der hat gesagt, du, das musst du entscheiden. Das ist total deine Entscheidung. Und ich habe mich schon ganz schwer getan wegen Kleinen, weil der ist so viel an mich gehangen, der war damals 4 Jahre ungefähr. Aber im Nachhinein ist das dann alles ganz gut gegangen. Sobald er verstanden hat, jetzt hat sie wirklich Ja gesagt. Ich habe ihm gesagt, du, jetzt kann ich nicht mehr Nein sagen, jetzt muss ich gehen. Dann war das kein Thema mehr. Dann hat er das total akzeptiert.
Was hat sie daran gereizt, damit zu machen?
Vor allem im Kontakt mit der Natur zu bleiben. Und das ist jetzt im Nachhinein das, was ich noch echt traum. Also 2 Monate, eigentlich war ich 56 Tage da auf der Insel, 24 Stunden auf 24 im Freien zu bleiben, auf den Strand zu schlafen immer. Manchmal sind wir in der Früh aufgestanden, wo wir echt das Gesicht voller Sand gehabt haben, weil es in der Nacht ein bisschen gewarnt hat oder so. Nein, das war also mein Traum. Und in der Nacht oder abends einschlafen mit dem Sternenhimmel und in der Früh aufwachen mit dem Sonnenaufgang. Ja, das war ein Traum für mich, echt. Dann das ganze andere, was man im Fernsehen übertragt, die ganze Streitereien und so weiter, das ist nur ein Teil der Sendung oder des Spiels, weil eigentlich ist es ja ein Spiel.
Und wie war das auch für Sie als Frau Mitte 40, sich da über Monate im Bikini einem Millionenpublikum zu zeigen?
Habe ich kein Problem gehabt. Nein. Daran hätte ich nicht einmal nie gedacht, ehrlich gesagt. Man geht ja auf den Strand, wo tausende Leute sind, und da denkt man sich auch nichts dabei.
Und jetzt im Nachhinein, haben Sie auch davon profitiert durch diese Teilnahme?
Profitiert habe ich bestimmt 1-2 Jahre danach, wo echt allen wieder Anfragen waren von italienischen Gästen, die gesagt haben, sie haben mich auf der Isola verfolgt und die möchten mich kennenlernen und die möchten zu ins Heim kommen oder auf jeden Fall bei uns daheim Urlaub machen. Das hat so vor allem im ersten Sommer nach der Isola war das ganz Sommer verhältnismäßig viel, im zweiten Sommer danach auch noch und dann klingt das schon ab.
Aber, Aber wie weit hat sie das jetzt auch nicht nur beruflich, sondern auch privat vielleicht weitergebracht? Sie engagieren sich ja auch für soziale Belange, Sie sind Mitbegründerin des Vereins Vision for Africa. Hilft sowas auch, vielleicht mehr Spendengeld zu sammeln?
Vision for Africa haben wir 2019 eine Gruppe von Südtiroler gegründet, also schon vor der Isola. Ich glaube nicht, dass das so viel geholfen hat, weil wir haben vor allem Südtiroler Spender und ich glaube, Südtiroler im Ganzen haben nicht so viel die Sendung auf italienischen Privatsender verfolgt.
Apropos Teilnahme 2026 finden ja die Olympischen Winterspiele in Italien statt, genauer gesagt auch hier in Antholz. Sie waren vor ein paar Wochen auch dabei, wenn die Olympischen Ringe veröffentlicht oder gezeigt wurden. Welche Rolle spielen Sie da?
Für die Olympischen Spiele 2026 in Antholz, sagen wir mal so, spiele eigentlich überhaupt keine Rolle. Ich war bei der Veröffentlichung von den Olympischen Spielen von den Olympischen Ringen in Antholz vom Landeshauptmann Arno Kompatscher eingeladen und ich bin da ganz gern dabei gewesen. Sonst habe ich im Moment überhaupt keine Aufgaben oder bin ich ganz frei und im Moment bin ich wie ganz jede andere Südtiroler Bürger da nicht involviert und warte einfach auf irgendwann, wenn die Spiele beginnen.
Das Großevent ist ja nicht ganz unumstritten. Wie stehen Sie dazu?
Also grundsätzlich seien ja heutzutage alle großen Events umstritten. Und mit Recht, sage ich auch, weil ich habe zum Beispiel mitverfolgt, was mit der Bobbahn und mit den Trampoline, also die Sprungschanzen in Turin passiert ist. Die sind so gut wie nie mehr gebraucht worden. Die Sprungschanzen sind total von Pflanzen bewachsen. Die sind wie ausgestorben. Die Bobbahn wurde schon mittlerweile teilweise abmontiert mit großen Kosten dazu. Und grundsätzlich bin ich logisch wie so gut wie alle Bürger nicht dafür, für solche großen Summen, die für so große Events jetzt sogar mal in dem Fall zum Fenster rausgeschmissen worden sind, weil es ist echt schade, dass so tolle Sportstätten nie mehr benutzt werden. Deswegen bin ich grundsätzlich dafür, dass Sportevents einfach oder große Sportevents gemacht werden, wo schon die Strukturen sind. Und in Antols haben wir ja ein super Biathlon-Stadion. Ich verfolge das fast jedes Jahr live auch in Antols, die Rennen oder mindestens ein Rennen. Und von dem her sind wir da in Südtirol gut aufgestellt. Buschtertal, glaube ich, hat die letzten Jahre und braucht noch teilweise echt eine Verbesserung der Straße oder hat viel schon große Verbesserungen schon gehabt, aber kleine Teile sind noch zu verbessern und da können die Olympischen Spiele wirklich finanziellen, sagen wir mal, so eine große finanzielle Spritze sein, um das zu verwirklichen.
Sie haben vorhin schon Turin angesprochen, 2006 war das. 1,5 Monate davor haben Sie Ihren Rücktritt bekannt gegeben, weil Sie schwanger waren. Ist da heute noch ein bisschen Wehmut dabei, dass Sie da nicht dabei sein konnten?
Nein, habe ich eigentlich ganz ehrlich gesagt nie eine Wehmut gehabt. Ich habe damals, ich sage mal so, vom Athletischen her einen schweren Sommer und einen schweren Herbst hinter mir gehabt, weil ich einfach nicht gut in Form war. Und es war schwer gewesen, mich von der Krise auszureißen. Obwohl absolut nicht unmöglich, weil das ist schon noch manchmal passiert. Auf einmal läuft es dann und dann läuft es. Aber nein. Für eine Frau ist, glaube ich, ein Kind zu erwarten, so ein großes, ja, jetzt sage ich mal, so eine große Sache, dass es viel, viel, viel sein muss, dass man da hinterher bleiben wird. Ja.
Sie sind dann auch hier bei Ihrem Mann eingestiegen, haben sich beruflich neu orientiert. Wäre es eigentlich nie in Frage gekommen, im Skibereich vielleicht als Trainerin später mal weiterzuarbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich eigentlich die ersten 3 Jahre mit meinem Mann diskutiert. Da haben wir lange Diskussionen gehabt. Er war Skilehrer damals. Und ich bin eben da im Betrieb eingestiegen und ich habe da schon 2-3 Jahre echt plädiert, machen wir mal ein bisschen Hälfte-Hälfte, bleibst du ein bisschen auf der Piste und ich ein bisschen. Aber da hat er total nicht mitgespielt. Da habe ich damals keine Chance gehabt und dann, ja, nach 3 Jahren, sage ich einmal so, Diskussion, habe ich gesagt, okay, passt, ich bin noch.
Der Gescheiterin gibt Sie noch. Also der Gescheiterin. Bereuen Sie es?
Nein, ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich es bereue, aber ein bisschen bereue ich schon, dass ich mein Wissen und meine Erfahrungen im Sport niemandem weitergeben habe. Schon ein bisschen schade. Manchmal so Top-Athleten, egal in welcher Disziplin, die werden dann Trainer und die denken mir schon, nein, die können einem viel mitgeben, weil als Top-Athleten lebst du echt jahrelang nur für den Sport und kriegst halt schon viel mit. Sei es im physischen Bereich, wie ein Trainingsplan und so funktioniert und so weiter, aber das ist leider auch eine Sache. Aber vor allem mental, glaube ich, können Top-Sportler viel in junge Leute mitgeben.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Isolde Kostner wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Steht das vielleicht noch auf Ihrer Wunschliste?
Ehrlich gesagt nimmer, weil ich immer denke, nein, Trainerin müssen junge Leute machen, die ja wie eine, ja, am Pfeffer haben. Und
aber vielleicht so im Mentalbereich oder als Coach?
Ja, selten. Sag niemals nie. Obwohl ich so viel beschäftigt bin, allem nur momentan mit den zwei Betrieben und Familie und so. Da bleibt richtig wenig Zeit übrig. Im Moment, aber man weiß nicht.
Und was wünschen Sie sich zum 50.?
Zum 50. Ein Wunsch von mir wäre, auf einer Rennstrecke mit einem richtig schnellen Auto zu fahren. Das ist eine Sache, was ich noch nie gemacht habe. Ich bin zwar mitgefahren manchmal, aber noch nie selber gefahren. Und so, die Geschwindigkeit hat nie alle noch in mir drinnen. Und ich bewege mich schnell. Und wenn ich Ski fahre oder Radl fahre oder so, jetzt rede ich mal vom Bergab, dann fahre ich auch eher schnell im Vergleich zu anderen Frauen, sage ich jetzt einmal. Mit Männern halte ich nicht mit, logischerweise. Aber ja, und Autofahren hat mir allem gut gefallen. Mir gefällt es einfach. Autofahren ist für mich relaxing. Und ja, mal auf so einer Rennstrecke fahren, boah, das war so nur ein Kick, was ich noch haben kann.
Auf der Skipiste bremsen Sie jetzt ein seit dem Unfall, oder?
Ja, glaube ich schon. Mein Unfall ist ja im letzten Skitag passiert, heuer im Frühjahr, wo letzte Tag die Lifte offen waren, habe ich mir den Oberschenkelhals gebrochen. Bei einem Sturz, was ich vor 30 Jahren, wo ich Ski gefahren bin, 30, 40 Mal im Jahr so gestürzt bin auf die Hüfte. Ja, aber ist nichts passiert, aber jetzt habe ich schon verstanden. Ganz so jung bin ich nicht mehr. Und wahrscheinlich wäre ich schon ein bisschen langsamer werden.
Und was möchten Sie persönlich noch verwirklicht wissen in Ihrem Leben?
Im Moment habe ich eigentlich keine Träume. Weil ich eigentlich meinen Traum im Moment lebe. Das heißt nicht, dass alles traumhaft ist. Ich habe schon auch meine schlechten Tage und so. Aber wo ich jung war, habe ich zwei Träume gehabt. Das vom Skifahren, Rennläuferin zu werden und Familie zu haben. Mein Traum waren allem drei, vier Kinder. Ich habe jetzt drei Buben. Und die zwei großen Träume sein, und das waren meine größten Träume sein, haben sich beide verwirklicht.
Vielleicht jetzt deswegen. Noch die Großmutter?
Nein, so lassen wir gleich noch ein bisschen Zeit. Weil ich habe zu viele Jahre nicht geschlafen. Soll können wir noch 10 Jahre warten, ganz gemütlich. ja, aber mein Traum heutzutage ist morgen. Was tue ich morgen? Ich bin zufrieden am Abend, wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe, wenn ich für die Familie, sagen wir, wie soll ich sagen, meine Aufgaben für die Familie oder wenn ich weiß, dass die Kinder und der Mann sich daheim halbwegs wohlfühlen, dann komme ich vier, okay, der Tag ist gut gelungen. Und ich habe nicht mehr so Träume auf langer Sicht, wie die als Athletin gehabt haben. Natürlich, da hat man von der WM geträumt, die dann ein Jahr danach war, oder Olympiade, die ja zwei Jahre danach war. Und man hat einfach auf das darauf hingearbeitet. Nein, im Moment lebe ich mehr in jeden Tag in den Tag hinein und schaue jeden Tag das Beste daraus zu machen.
Ich habe zum Abschluss noch ein paar unverschämte Fragen an Sie. Und zwar nennt sich unsere Rubrik Unzensiert gefragt. Okay. Sind Sie bereit für ehrliche Antworten?
Ja, schauen, was kommt.
Unzensiert.
Frau Kustner, wie hoch war die höchste Hotelrechnung, die Sie als Gastgeberin ausgestellt haben?
Also im Bürobereich mache ich gar nichts, gell? Aber ich schätze vielleicht ungefähr 50.000 Euro.
Ihr peinlichstes Missgeschick vor oder bei einem Skirennen?
Bei einem Skirennen ist mir da etwas Peinliches einmal passiert. Nein, ich glaube, ich war als Athletin viel zu Perfektionistin. So etwas Peinliches, glaube ich, ist mir bei einem Skirennen nie passiert.
Was ist Ihre bisher schmerzhafteste Kritik auf einem Gästebewertungsportal?
Ich glaube fast, dass Sauberkeit war einmal nicht gut. Und das schmerzt mich, weil ich in die Betriebe für die Sauberkeit die Verantwortliche bin. Und das hat mich direkt getroffen.
Und für welchen Skiathlet oder für welche Skiathletin drücken Sie heimlich die Daumen?
Heuer für den Lukas Bratin und Marcel Hirscher. Ich freue mich auf die zwei Comebacks volle. Und dass der Marcel Hirscher mit 31 startet, selbst bin ich voll dafür. Im Gegensatz zu ein paar Athleten, weil alle warten auf den und er verdient sich voll, ein bisschen weiter vorzustarten und nicht mit Nummer über 60. Und ich glaube, alle Skifans warten auf die zwei Comebacks.
Und welche private oder berufliche Niederlage in Ihrem Leben tat am meisten weh?
Was ich noch länger hinterher denke, ist die Olympia-Goldmedaille, die ich nicht gewonnen habe. Das war, ich habe in Lillehammer mit 18 zwei Bronzen gewonnen und die Olympia-Goldmedaille ist natürlich immer ein großer Traum von mir gewesen. Und ich bin dann an der in Salt Lake City 2002 ganz daneben vorbei geschrammt oder gerannt, wie man sagt. Da hat neben ich ein Silber gewonnen und die Goldmedaille hat die Montier gewonnen. Und die hatte damals noch nie ein Rennen gewonnen gehabt davor. Und genau in dem Olympia-Rennen, in der Olympia-Abfahrt, hat sie ihr erstes Rennen gewonnen. Und ich war Silber, war natürlich mit meiner Silbermedaille schon zufrieden, aber ein bisschen hat mich das allem gejuckt und heutzutage. Manchmal denke ich allem darüber nach.
Und würde man Sie heute beim Hahnenkammrennen auf die Streif stellen, würden Sie runterfahren?
Nein, nie. Nein, nie im Leben. Nein. Nicht einmal eine Damenabfahrt. Nein, nein. Wenn man aufhört zu trainieren, da geht so viel die Kraft weg. Und ich fürchte mich beim Skifahren viel schneller vor der Geschwindigkeit, als wir, wo ich Athletin war. Nein, das tat ich mir nie mehr untun. Genau jetzt, wo die FIS das neue Reglement ausgebracht hat, dass Ex-Athleten Wildcards anfragen können für die Rennen, dann hat mir die Verena Stuffer, die da ja in der FIS drin ist, als Athletenvertreterin, hat mir gesagt, Isolde, du kannst jetzt zurückkommen und ich komme zurück. Nein, nie im Leben, nein. Alles, was ich gehabt habe bis 31 Jahre, war wunderschön, aber jetzt bleibe ich gemütlich auf den Divan schauen.
Und Ihr letzter Strafzettel im Straßenverkehr?
Logisch, weil ich zu schnell gefahren bin. Aber ja, ich sage allem, auf Reisen gehört ein Strafzettel dazu. Das kommt im Budget von der Reise mit ein. Das muss man mitrechnen.
Und was schauen Sie sich heimlich auf den Socials an?
Ich bin manchmal ganz sentimental und was mir am meisten, das Einzige, was mir auf die Social gefällt, sind Sprüche. Ich liebe Sprüche. Ja, und die schaue ich mir oft einmal an. So Weisheiten. Ja, und dann denke ich darüber nach, ja, das ist aber wahr, das stimmt genau. Oder, nein, das trifft auf mich nicht zu oder der trifft auf mich genau zu.
Welcher Spruch trifft auf Isolde Kost noch zu?
Einer von Steve Jobs. Und der hat gesagt, auf eine Rede an der Howard University, hat er in die Jungen geredet und dann hat er gesagt, zum Schluss hat er gesagt, stay hungry, stay foolish. Also, bleib hungrig und bleib ein bisschen narrisch. Ja, und das trifft auf mich zu.
Wunderbar, herzlichen Dank, Isolde Kostner, für das nette Gespräch.
Danke dir.
Alle Bilder und das Gespräch zum Nachlesen gibt es übrigens am Sonntag, 10. November in der Zeit. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal im Dezember.
Bis zum nächsten Mal bei Von A bis Z, dem Podcast der Sonntagszeitung Z.